Vielfalt, der CSD-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Beitrag vom CSD Nürnberg für den Podcast. Wir haben heute als Hauptthemen Gewalt und Sicherheit, um das mal in plakativen Stichworten zu skizzieren. Hier geht es hauptsächlich um die aktuelle Situation im Freistaat Bayern. Mit dabei am Podcast habe ich heute im Studio die Tiffany vom Fliederlich e.V.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und die Miriam, auch vom Fliederlich e.V., die für die TINA-Gruppe da ist. Am besten stellst du dir auch mal kurz vor, was diese Abkürzung heißt.
Hi, ja, ich bin die Miriam und auch beim Fliederlich. Und TINA steht für Trans, Inter, Non-Binary und Agender.
Was muss ich mir denn unter Non-Binary und Agender vorstellen?
Also Non-Binary sind Menschen, die halt nicht in dieses binäre Geschlechtssystem typisch männlich, typisch weiblich reinpassen, die halt sagen, sie sehen sich als keins von beiden oder als beides gemischt so ein bisschen oder alles, was so hinter diesen Regenschirm fällt. Und Agender ist eigentlich auch so unter dem Non-Binary-Regenschirm so ein bisschen mit abgedeckt, aber wir haben es jetzt einfach mal mit aufgenommen. Das sind halt Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.
Sehr schön. Ja, was werden wir heute hier in dieser kurzen Folge mit ansprechen? Wir möchten auf den Queeren Aktionsplan Bayern mit eingehen, der ja auch maßgeblich das Motto vom CSD Nürnberg dieses Jahr ist. Wir möchten ein bisschen darüber sprechen, was wir für Forderungen haben an die Politik und warum wir sie vor allem haben. Dafür haben wir natürlich auch unsere Fachspezialistin.
Genau. Weibliche Pronomen sind okay.
Das hier gleich eins vorweg. Man fragt gerne auch mal nach dem Pronomen. Das ist ein einfaches Kommunikationsmittel, um Hemmschwellen im Alltag abzubauen. Hier gleich mal ein Paradebeispiel, wie man es vielleicht hätte besser machen können. vom AK Politik, richtig, Tiffany?
Genau, das soll ich ein bisschen was zum AK Politik
erzählen? Ja, gerne.
Cool. Also das Fliederlich ist ja ein sehr bekannter und großer regionaler Verein, der sich für queere Rechte einsetzt und auch queere Personengruppen stark unterstützt mit verschiedenen Selbsthilfegruppen. Der Arbeitskreis Politik erarbeitet aus den gesammelten Erfahrungen vom Fliederlich politische Forderungen und sammelt Themen, die queere Menschen beschäftigen, um nach Möglichkeit die Diskriminierung so weit wie möglich auf Null zu senken.
Das klingt doch mal nach etwas, was hier am richtigen Ort heute mit dabei ist. Queerer Aktionsplan Bayern. Ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht wirklich vorgestellt. Ich bin der Yannick. Ich komme eigentlich mehr vom CSD Bayern Zusammenschluss, Verbund, wie man auch immer das dieses Jahr sehen möchte, wo sich über 20 bayerische CSDs darauf verständigt haben, ein gemeinsames Motto nach draußen tragen zu wollen, um auch da wirklich die Dringlichkeit und die Wichtigkeit zu unterstreichen von auch den Themenschwerpunkten, die jetzt gerade eben Tiffany mit angesprochen hat, die mit Arbeit vom AK Politik im Fliederlich e.V. sind. Und in diesem Queeren Aktionsplan Bayern hängt sehr, sehr viel mit dran. Primär ist es jetzt momentan so, dass wir eine Petition haben, die damals das Sub e.V. im Herbst letzten Jahres schon gestartet hat, für die wir Unterschriften sammeln und damit auch nochmal unterstreichen wollen, wir als Gesellschaft und als Community mit allen Allies und allen, die sich auch dafür interessieren und nicht als Allies vielleicht bezeichnen wollen oder in die Schublade da an der Stelle, wie man so schön sagt, stecken lassen wollen, das mit unterstützen wollen, damit wir einfach zeigen, liebe Politik, hier ist ein Handlungsbedarf. Bayern ist das letzte Bundesland in ganz Deutschland, das noch keinen queeren Aktionsplan hat. Ganz Bayern ist auch leider nicht ganz richtig, denn Nürnberg hat sich als kommunale Aufgabe tatsächlich letztes Jahr schon dieser Thematik angenommen. Die Umsetzung allerdings, wenn ich hier auch gleich in die zustimmenden, nickende, blickende Gesichter hier reinsehe, ist wohl eher so schleppend bzw. noch nicht so wirklich angekommen in der Gesellschaft. Wir werden uns heute dementsprechend darüber ein bisschen unterhalten, wo wir Ansätze sehen, die mit wenig Aufwand tatsächlich uns als Community und als gesamte Gesellschaft helfen können. Dementsprechend werde ich heute auch die ehrenvolle Aufgabe haben, ein bisschen durchzumoderieren und wir werden hier in einem schönen, offenen Diskurs und Dialog auch ein bisschen darüber sprechen, was leider so die Statistik und die Dunkelziffer sagen wird. Welche Organisationen das betrifft, kommen wir gleich zu und dann freue ich mich auch auf den Austausch, der leider tatsächlich eher meist traurige Themen beinhaltet, nämlich Erfahrungsberichte und Beispiele aus dem aktuellen Leben. Für alle, die sich jetzt wundern, Queerer Aktionsplan Bayern, wir werden das hier mit Inhalt unterfüttern. die Modalitäten und den ganzen Rahmen könnt ihr auf www.csd.bayern nachlesen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dort eine Unterschrift noch abgeben würdet. Zu den Organisationen, die uns hier unterstützen, die momentan im Freistaat für uns als AnsprechpartnerInnen fungieren, haben wir ja heute schon ein paar VertreterInnen mit dabei vom Fliederlich e.V. Es gibt aber noch andere Organisationen. Wir haben gesagt am Anfang, dass es heute um Gewalt und Sicherheit geht. Also erfahrene Gewalt, Queerfeindlichkeit, Hasskriminalität und dergleichen, was man sich noch darunter leider vorstellen muss. Leider muss man ja an der Stelle wirklich mal betonen. Und gleichzeitig allerdings auch die Hilfsangebote, die momentan hauptsächlich noch ehrenamtlich geschultert werden. Hauptsächlich deswegen, weil nur sehr, sehr wenige Bereiche unter die Förderung vom Freistaat fallen, beziehungsweise eigentlich kaum welche. Meistens eher dann kommunal aufgehangen sind, wie in der Landeshauptstadt München oder in Nürnberg. Zu den Organisationen gehören unter anderem, die sich da engagieren, Strong Network, das, Tiffany, korrigiere mich, ich glaube teilweise von der Landeshauptstadt München mitgetragen wird.
Mittlerweile ja. Strong existiert schon seit längerer Zeit, aber es wird mittlerweile auch von, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es von der Stadt oder vom Land gefördert wird, aber mittlerweile auch gefördert wird.
Sehr schön. Und jetzt auch, ich glaube, inzwischen seit fast 2 Jahren ist ja auch Zeig's an da, dieses Jahr etwas präsenter gewesen. Das soll ja wohl ein bisschen das Pendant sein von der Landespolizei in dem Bereich, die ja da auch eigentlich dasselbe Ziel verfolgen, eine gewisse Statistik anzufangen zu führen, wo wir gerade beim Thema Statistik sind.
Da wollte ich gerade gleich einhaken.
Darfst du. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
Sehr gerne. Also, was vielleicht hilfreich sein kann, ist, von welcher Art von Gewaltverbrechen reden wir eigentlich? Für manche ist es vielleicht immer wieder fraglich, welche Art von Diskriminierung queere Menschen erleiden. Die sind verschiedener Art. Das reicht von wirklich brutalen Gewaltverbrechen, wo Leute teilweise tödlich verletzt werden, über Vergewaltigungen, aber auch zu sehr vielen kleineren Verbrechen, also systematischen Beleidigungen zum Beispiel, Ausgrenzungen und ähnlichen Dingen.
Systematische Beleidigungen, da kommt mir gerade so ein Stichwort in den Kopf. Reden wir hier von institutioneller oder struktureller Diskriminierung? Also ich bin kein Sozialpädagoge, an der Stelle mal gesagt. Ich mache beruflich eigentlich IT und Technik. Das ist nur jetzt in vermehrter Arbeit aufgefallen, dass man hier ja unterscheiden soll und darf. Und dementsprechend auch meistens ja manche Systeme heute noch dazu führen, dass Menschen, Gruppen, möchte ich an der Stelle sagen, auch abseits der LGBTIQ-Community tatsächlich strukturell benachteiligt werden. Wie verhält sich das in der Statistik?
In der Statistik von Strong, welche nur eine kleine Stichprobe von dem abbilden kann, was tatsächlich an Verbrechen gegen queere Menschen vergangen wird, wird das nicht gesondert aufgeführt. Im Bereich struktureller Beleidigungen und Diskriminierungen sind sicherlich solche Sachen zu nennen, wie zum Beispiel Fehlverhalten von der Polizei, welches leider nach wie vor passiert, besonders wenn mehrfach Diskriminierungen vorliegen, also wenn eine Person beispielsweise gleichzeitig einen Flüchtlingsstatus hat und queer ist.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber auch mir ist gerade tatsächlich der Begriff entfallen. Wir werden darauf zurückkommen.
Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch eine deutsche Regelschule, wo einfach nicht groß über das Thema Geschlechtervielfalt oder sexuelle Vielfalt aufgeklärt wird, was dafür sorgt, dass Leute unter Umständen systematisches Mobbing erfahren können und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, da ihm eben nie auf eine neutrale Weise mal erklärt wird, dass es queere Menschen gibt und es okay ist, eine queere Person zu sein. Auch solche Sachen sind dann verbunden mit einer erhöhten Statistik. Wenn jemand zum Beispiel lernt, okay, es ist normal in der Schule, dass ich gemobbt werde, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich beleidigt werde, dann wird diese Person mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auch eine Beleidigung oder Ausgrenzung zur Anzeige stellen, einfach weil diese Person es nicht als unnormal empfindet.
Zum Thema normal oder nicht normal, also ich wehre mich ja grundsätzlich eigentlich gegen den Begriff, weil was ist denn eigentlich schon normal und wer hat überhaupt das Recht, das zu definieren? Mhm. Möchte ich allerdings noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle geben. Da in München war ja eine Drag-Lesung angeboten worden, die ja sehr zu Diskussionen geführt hat. Mhm. Die VertreterInnen und diejenigen, die sich dort mit engagiert haben, haben jetzt eine kleine Kampagne zur Aufklärung zur Queerness gestartet und da möchte ich kurz den Hinweis drauf geben, unter Queer sind wir auf Instagram beziehungsweise auch auf der CSD Bayern Homepage oder auf dem Instagram-Kanal findet ihr dort dann auch auf YouTube in Langform Beiträge, die aus dem persönlichen Leben ein bisschen Einblick ergeben und dort auch ein bisschen zur Hemmschwellenabbau mit beitragen. Wie ich immer so schön sagte und auch bei Podcast Brause das letzte Mal erwähnen durfte, es bringt mir halt nichts, dass ich im Freistaat Bayern noch Teilzeit-Hetero sein muss, wenn ich auf die Behörde gehen will. Zum Thema Statistiken. Wie werden die denn erfasst bei Strong? Kann ich dazu beitragen? Hilft? Habe ich da irgendeine Plattform? Wissen wir, machen die Umfragen? Rufen die mich zu Hause an?
Die Statistik von Strong ist relativ klein. Das liegt daran, wie sie ihre Daten erfassen. Zu Strong kann man gehen, man kann Strong anrufen und dort eine Straftat, die man erleidet hat, melden. Und in die Statistiken von Strong gehen nur diese gemeldeten Straftaten ein. Deswegen ist die Gesamtzahl an Straftaten, ich glaube im Jahr 2022 waren es 159 Straftaten, viele davon schwerwiegendere Straftaten wie schwere Körperverletzungen oder sexuelle Übergriffe, wirken entsprechend sehr gering, aber nur ein sehr kleiner Bruchteil der Leute, die derartiges erleben, melden das entsprechend auch. Bei anderen Umfragen, die jetzt allgemein erfragen, ist man bereits Opfer von einem solchen Übergriff geworden, kommt man auf deutlich höhere Zahlen. Entsprechend vermutet sowohl Strong wie auch die verschiedenen Polizeibehörden eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Und ein Ziel von Strong, welche auch mit der bayerischen Polizei zusammenarbeiten, beispielsweise mit der Initiative Zeig es an, ist es auch, diese Dunkelziffer so weit wie möglich zu reduzieren.
Zur Initiative Zeig es an gehört ja eigentlich auch noch zu erwähnen, dass es ja auch noch den Verband Felspol gibt, der ja eigentlich mehr mit einbezogen werden sollte, dann auch auf Bundespolizeiebene, die ja auch bei uns im Freistaat tätig ist, wo ja auch häufig Schwierigkeiten auftreten oder wie so schön immer gesagt wird, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen betroffener Person und Exekutive. Man könnte auch sagen, hier ist vielleicht ein bisschen der Schulungsmangel zu erkennen, aber da werden wir uns dann nochmal zum Schluss unserer Folge hin unterhalten. Wir hatten uns unterhalten über die Aspekte von unseren Organisationen, die uns hier unterstützen, die versuchen gewisse Fälle, möchte ich sie an der Stelle mal zusammenfassen, statistisch zu erfassen. Jetzt würde ich mich aber gerne auch mit euch darüber unterhalten, von welchen Fällen sprechen wir hier eigentlich? Tiffany, du hattest das so ein bisschen kategorisiert. Es gibt diverse Formen von Kriminalität in einer gewissen Form. Wir haben ja jetzt auch Miriam noch mit dabei von der Tina-Gruppe, die ja in dem Bereich wahrscheinlich auch die ein oder anderen Erfahrungswerte mitbringt heute, wo man ja leider auch sagen muss, wahrscheinlich nicht gerade schöne.
Richtig, ja. Was ich da auch jetzt mitgekriegt habe, es sind ja momentan ganz viele CSDs. Und da war jetzt der CSD in Coburg und wie dann der CSD zu Ende war, gab es da massiv Polizeikontrollen an den Bahnhöfen. Und was ich dann halt gelesen habe, dass ganz viele Leute geschrieben haben, es werden massiv Leute kontrolliert, die entweder eine andere Hautfarbe hatten oder halt Leute mit Pride-Flaggen, die halt deutlich zu erkennen waren, dass sie gerade von einem CSD kommen. Eine Freundin hat dann gesagt, sie ist wegen so einer Kontrolle nicht mehr nach Hause gekommen, die hat den letzten Zug dann verpasst. Das ist halt auch so eine Sache, wo man sich dann fragen muss, stellt einen die Polizei so ein bisschen unter Generalverdacht? Und das ist halt auch etwas, was das Vertrauen in der queeren Community gegenüber der Polizei natürlich sehr stark schwächt.
Absolut.
Ja, das ist immer so ein bisschen kritisch. Warum werden jetzt hier gewisse, ich sage mal, optisch erkennbare Gruppen. Ich meine, wir hier in Nürnberg, Nürnberger Hauptbahnhof, wir haben da ja auch so unsere einschlägigen Erfahrungen. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem man dort nicht umsteigt und dann doch mal wieder Polizei und einen Rettungswagen sieht, aus auch anderen gesellschaftlich traurigen Gründen, möchte ich es mal zusammenfassen, die jetzt auch nicht so direkt mit unserem Thema zu tun haben wahrscheinlich. Natürlich wird da wahrscheinlich auch so eine Art, Vorurteilsbild entsprechend bei den BeamtInnen entstanden sein, wo man dann einfach sagt, so wahrscheinlich sind die ja, werden die, keine Ahnung, hier wahrscheinlich, ich bin leider nicht vom Fach in dem Bereich, ich weiß nicht, was in den Köpfen passiert. Es wäre eigentlich mal sehr spannend, mal zu wissen, was so im Profiling beziehungsweise so in dem Bereich der Streife dort erklärt wird.
Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wenn ich ganz kurz darf. Es gibt leider noch keine fertige, umfangreiche Studie. Allerdings, ich glaube, es gibt eine Studie, die aktuell in Auftrag ist, wo es einen Zwischenbericht gibt, wo mittlerweile schon einige 10.000 PolizistInnen befragt wurden. Und da ist jetzt schon rausgekommen, dass die meisten PolizistInnen total normale demokratische Meinungen haben. Allerdings das, sagen wir mal, etwas verbreitetere rassistische Vorurteile bei PolizistInnen doch mindestens ähnlich häufig vorkommen wie eben in der Gesamtbevölkerung. Und das kann sich dann natürlich auch auf den Umgang mit Menschen auswirken. Ich möchte auch noch kurz hinzufügen, solche Erfahrungen wie die in Coburg reduzieren natürlich auch ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person zur Polizei geht, um etwas anzuzeigen.
Ja, da sind wir dann natürlich auch wieder bei dem Punkt Hilfe suchen. Miriam, in dem Bereich hattest du auch irgendwie noch erwähnt, dass du auch da schon Erfahrungen gemacht hast, wie du entsprechend angesprochen oder wahrgenommen wirst, wenn es zu solchen Vorfällen kommt, beziehungsweise meintest, im Freundeskreis sei das wohl mal passiert. Möchtest du da mal kurz aus dem Nähkästchen die Erfahrungen teilen mit uns?
Ja, mit der Ansprache, das ist natürlich auch so eine Sache. Gerade in der Community ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie die Leute da halt vorgehen. Ich meine, es ist ja das Selbstbestimmungsgesetz auf dem Weg. Und viele warten halt jetzt eben sehnsüchtig auf dieses Selbstbestimmungsgesetz, was leider immer wieder vertröstet, verspätet und immer wieder nach hinten geschoben wird. Darum haben wir halt diese massive Diskrepanz so in der Community zwischen Leuten, die ihren Personenstand schon offiziell geändert haben und welche, die das noch nicht getan haben und eben noch auf Selbstbestimmungsgesetz warten.
Personenstandsänderung, gerade mal so als Erklärung mit reingeworfen. Hier geht es darum, dass man ja meistens zur Welt kommend einem Geschlecht zugeordnet wird, dem sogenannten biologisch offensichtlich erkennbaren Geschlecht.
Genau.
Da ist auch eigentlich es noch nicht wirklich möglich, meines Wissens, dass man auch ein Divers eintragen lassen kann. Das ist ja dann eine persönliche Entscheidung, die ja dann erst kommt mit dem eigenen Entscheidung.
Ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile möglich. Also lange Zeit war es so, dass Personen, die intergeschlechtlich sind, also nicht klar einem der beiden Geschlechter zuordnenbar sind, tatsächlich mit Operationen angeglichen wurden, sodass sie einem der beiden Geschlechter entsprechen. Das ist in Deutschland mittlerweile verboten. Da ist Deutschland tatsächlich eines der wenigen Länder, die das verboten hat. Und es ist mittlerweile auch möglich, sich bei der Geburt als divers eintragen zu lassen.
Genau. Und ja, also gerade diese gezwungenen Operationen sind eine ganz schreckliche Sache. Und da ist man dann auch manchmal der Willkür der Ärzte ausgeliefert. Ich meine, um einen Arzt mal zu zitieren, es ist einfacher, einen Brunnen zu graben, als einen Pfahl zu errichten, als er ein intergeschlechtliches Kind zum Mädchen operiert hat. Und ja, also solche.
Ja, okay, das ist ein sehr, wow, ja, okay, cool, plastisches Beispiel. Ich bin ein Freund von Metaphern. Vielleicht, um da auch wieder den Bogen zurückzuspannen zum Geschlechtseintrag, gibt es denn Hilfsmittel, dass man sich seinem sich selbst zugeordneten geschlechtlichen Identität, in dem Fall, wo wir ja eigentlich dabei sind, mal weg von, wie weit das jetzt optisch schon in Auswirkung oder in Erscheinung tritt oder dergleichen, gibt es da Hilfsmittel? Wie werden die anerkannt?
Genau, da gibt es eben diesen DGTI-Ausweis, den kann man sich bestellen, der ist gekoppelt an den Personalausweis. Und auf diesem DGTI-Ausweis kann man eben seinen Vornamen, seinen gewählten Vornamen draufschreiben lassen quasi und den gewählten Geschlechtseintrag. Und man kriegt den dann und bei der Polizei ist er auch offiziell anerkannt.
Jetzt ist aber ja eigentlich eine gute Neuigkeit.
Ist eine gute Nachricht, durchaus, ja. Aber viele Polizisten kennen den dann doch nicht. Allerdings habe ich auch ein Beispiel aus dem Freundeskreis, wo eine bekannte Person bei der Polizei war und eine Anzeige erstattet hat und sich da mit dem DGTI-Ausweis ausgewiesen hat. Und das hat durchaus funktioniert. Die haben den anerkannt. Und das hat super funktioniert, aber es ist nicht die Regel, dass das immer super funktioniert.
Damit wären wir ja auch wieder bei dem Punkt Statistik und hier Dunkelziffer und Organisationen und auch unseren Forderungen, die wir ja mit einbringen wollen, von wegen, dass wir eindeutig mehr Sensibilisierung und Aufklärung brauchen und das vielleicht auch fester in der Ausbildung von unseren Beamtinnen mit verankern müssten.
Genau, da gab es ja auch schon durchaus Fortschritte im Bereich häusliche Gewalt, wo die Polizei früher auch nicht perfekt vorbereitet war, um in solchen Fällen gut zu helfen. Und da kann man jetzt, denke ich, schon fordern, dass die Polizei auch im Bereich Gewalt gegen queere Menschen sensibilisiert wird, im Umgang mit queeren Menschen, wie sie beispielsweise mit einer Trans- oder Interperson umgehen und auch beispielsweise, wie sich häusliche Gewalt auswirken kann, wenn die Person gleichzeitig queer ist, die betroffen ist. Beispielsweise, wenn das Elternhaus gewalttätig wird, wenn ein Kind sich outet.
Ja, das sind leider auch immer sehr drastische und traurige Themen. Da habe ich auch leider im Bekannten- und Freundeskreis auch so das ein oder andere miterlebt, wo mir es noch heute kalten Rücken runterläuft. Was ich allerdings auch dazu mal positiv mit einwerfen möchte, wir reden jetzt hier viel im Schwerpunkt mit Polizei. Wir haben ja aber auch noch viele andere Bereiche, die exekutive Aufgaben wahrnehmen. Ein Ordnungsamt, eine Sicherheitswacht, das Bahnpersonal beim Kontrollieren der Bahncard und da steht vielleicht noch irgendwas anderes mit drauf, die vielleicht auch nicht von dem selbstgewählten, geschlechtlichen Identität diese anerkennen. Was ich allerdings an der Stelle auch mal wieder positiv erwähnen möchte, als ehrenamtlicher Rettungssanitäter muss ich ja leider auch mal eine Lanze für meine Organisation und meinen Bereich dort brechen. Wir sind teilkirchlich getragen und dort ist das inzwischen fast gang und gäbe. Wenn man sich nicht eindeutig sicher ist, ist die erste Frage von jedem und ohne dass das zwangsweise vorgeschrieben worden ist, sondern tatsächlich von uns aus selber herauskam, die Frage, wie darf ich dich denn ansprechen? Und das ist einfach so ein schönes Mittel, das ich hier auch einfach mal allen mitgeben möchte da draußen. Wenn man sich nicht sicher ist, neue Arbeitskollege, Kollegin oder irgendwie man vielleicht ins Gespräch kommt am Bahnsteig, weil die Bahn mal wieder Verspätung hat oder dergleichen, einfach mal nett miteinander sprechen.
Das kann ich bestätigen und ich finde, das klingt nach einer fantastischen Initiative, die du da berichtet hast. Viele Transpersonen, besonders Transpersonen, die vielleicht nicht klar einem Geschlecht optisch zuordnenbar sind, freuen sich sehr, wenn sie diesbezüglich gefragt werden und dann ihr Wunsch ernst genommen wird. Also das kann den Unterschied machen, ob eine Transperson ein super guter Arbeitskollege wird, mit dem man sich total gut anfreunden kann oder es immer ein saures Verhältnis geben wird.
Um da auch mal den Bogen weiterzuspannen, gutes Arbeitsverhältnis. Ich möchte mal kurz so ein bisschen mit Klischees aufräumen. Lesbisch, ansteckend oder hochgradig. Wie war das? Das Was? Ist doch, wenn ich irgendwo eine Regenbogenflagge anfasse, muss ich aufpassen, ob ich lesbisch schwul werde oder so.
Absolut, das können wir total empirisch nachweisen. Also ich persönlich kann berichten, mir wurde in der Schule beigebracht, es ist wichtig, heterosexuell und cisgender zu sein. Das hat perfekt funktioniert. Da konnte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Also können wir auch sagen, dass selbstverständlich der Kontakt mit einer Regenbogenflagge und Ähnlichem einen sofort homosexuell oder trans macht? Nein, natürlich nicht. Also wenn
was das ist, es war kann, jetzt auch mal so ein bisschen zur Auflockerung mit drinnen, total. Um da auch nochmal mit aufzuräumen. Nein, egal ob derjenige trans oder diejenige trans an der Stelle ist oder nicht, ob er queer ist oder nicht oder klassisch schwul-lesbisch, was ja momentan auch so ein bisschen öfters als Debatte kommt von wegen, es reicht ja, dass wir eine schwul-lesbisch-bisexuelle Richtung haben und den Rest, das ist ja irgendwie auch komisch. Auch da muss die Community noch lernen, in sich weniger Schubladendenken zu fördern, was wir ja versuchen, durch Demos immer wieder abzubauen. Und nein, also ich kann genauso guter, schlechter Radiomoderator sein, weil ich hier gerade noch einen im Raum sehe, der uns in der Technik unterstützt, Polizist, Polizistin sein oder sonst in irgendwelchen Bereichen tätig sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Es hat übrigens auch nichts damit zu tun, ob ich ein guter Vater oder ein schlechter Vater bin, aus meiner Perspektive gesprochen, wie vielleicht aus anderen Perspektiven eine gute, erziehende Person bin, um es global zu halten oder nicht. Miriam, du möchtest uns hier noch mit etwas ergänzen.
Ja, im Endeffekt wollen wir auch nur unser Leben in Ruhe leben. Wir zwingen ja niemanden unsere Sexualität auf. Wir zwingen niemanden unser Geschlecht auf. Ich will einfach nur, dass mein gewählter Name respektiert wird. Ich meine, ich habe hart dafür gearbeitet, dass das mittlerweile in meinem Personalausweis steht und dass eben auch mein gewählter Geschlechtseintrag respektiert wird und benutzt wird. Und mehr erwarte ich nicht. Ich will einfach nur in Ruhe mein Leben leben können und ja.
Eigentlich beschreibt es das ja im Kern. Freundin von mir aus den Staaten hatte mich angerufen zum Thema DeSantis. Ich werde das jetzt hier nicht ausführen, weil sonst sprengen wir den Rahmen.
Schreckliche Person.
Ja, aber da passieren momentan wilde Dinge. Sie ist LA und hatte sich einen riesen Regenbogenherz in den Garten gestellt und das ist inzwischen, ich glaube, mehrfach geflickt worden, weil irgendwelche Personen es für nötig erachten, ihre Meinung kundzutun, indem sie es durch Sachbeschädigung zerstören. Da sind wir dann auch wieder bei der Thematik Hass, Gewalt, wie sich das auswirken kann. Ich habe im Freundeskreis und leider auch selber schon erleben müssen, dass mein Auto Opfer von Queerfeindlichkeit geworden ist, indem man dort entsprechend mit einer Spraydose meinte, man müsse sich verewigen. Mhm. Das sind alles so Geschichten, die ja auch mit in unsere Thematik reinfallen. Das ist etwas, wo ich auch nochmal den Appell an alle nach draußen gebe. Niemand ist dazu verpflichtet, schwul oder lesbisch zu sein, noch irgendwie eine weiter tiefgehende Beziehung mit uns einzugehen als Community, als Mensch uns zu respektieren, so wie das ja schließlich da draußen auch alle anderen wollen. Sei es als Alleinerziehende, sei es als RentnerInnen, sei es als Familie, sei es als den Berufsstand, den sie haben. Ich meine, da kleine Anekdote, der Lieblingsbereich aller Studenten. Muss ich den Prof in der ersten E-Mail mit Doktor anschreiben oder reicht es, seinen Namen zu schreiben? Da fängt es ja schon an. Das ist ja aber auch nur ein Zeichen von Respekt und Würdigung dessen, was man irgendwo erreicht hat oder als das, was man ist. Und um mehr geht's eigentlich nicht. Also der Appell an alle da draußen, mal das eigene Schubladendenken zu reflektieren und sich zu überlegen, tue ich mir damit weh? Jemanden mal zu fragen, wenn ich mir unsicher bin, wie möchte er angesprochen werden, tue ich mir damit weh, zu respektieren, dass auch wenn in meiner Vorstellung, die irgendwo gesellschaftlich leider geprägt worden ist, lange Haare sind wahrscheinlich eher weiblich zu lesen, dass aber ein junger, patenter Kerl ist, gar nicht queer, gar nicht Community, sondern halt einfach ein Punker, das absolut musikalisch bewandert ist und mit Gitarre rumläuft. Ja, ich weiß, das war jetzt auch schon wieder irgendwie eines dieser typischen Bilder, aber ich möchte damit einfach nur nochmal aufzeigen, der Lieblingsspruch von einem Kumpel von mir an der Stelle ist immer, es ist Feierabend auf der Baustelle und die Bauarbeiter sitzen alle da und es wird Bier getrunken.
Das kommt durchaus vor.
Zwei trinken nicht, weil sie schwanger sind. Und damit haben wir es doch schon bei dem Bild, Bauarbeiter sitzen am Straßenrand und trinken Bier. Hat keiner im Kopf gehabt, dass dort vielleicht zwei weibliche BauarbeiterInnen mit dabei sind.
Oder unter Umständen zwei Transmänner, die eine entsprechende Operation nicht gemacht haben und dann
schwanger werden. Oder anders geschlechtlich divers gelesene Menschen mit dabei sind, um da auch mal nochmal den Aspekt mit reinzubringen. Es gibt ja mehr als trans, es gibt ja auch eben, wie wir vorhin gehört haben, non-binary und agender. Es gibt auch einfach queere Menschen, die irgendwo vielleicht auch einfach nur queer sind, sich selbst aber vielleicht doch irgendwo auch eher in die pansexuelle oder bisexuelle Richtung dazuzählen, die optisch inzwischen
oder asexuell sind.
Oder auch das, die optisch sich vielleicht auch in eine Richtung entwickelt haben, die jetzt, naja, ich möchte jetzt den Begriff genderfluid an der Stelle gar nicht verwenden, aber tatsächlich geschlechtlich nach außen hin nicht so eindeutig lesbar sind und gar nicht aber trans sind, da einfach mal vielleicht sich selbst zu reflektieren, insofern, ist das jetzt so ein Weltbild, das ich da habe, passt das an dieser Stelle noch? Oder könnte ich mit einer einfachen, netten Frage und einem netten Lächeln ganz viel Druck aus einer Situation rausnehmen, die hier gar nicht notwendig ist?
Absolut. Ich möchte auch hier noch ganz kurz erwähnen, für beispielsweise eine Transperson oder allgemein eine queere Person im Closet kann das einen extrem großen Unterschied im Wohlbefinden machen, ob diese Person wahrgenommen wird. Und entsprechend kann man sich auch überlegen, ist es mir wichtig, genug Einspruch zu machen, um einer Person tatsächlich dabei zu schaden?
Naja, das können wir noch weiter fassen. Ich finde das wichtig und wir haben jetzt hier auch VertreterInnen gerade mit euch beiden zum Thema Trans. Möchte hier allerdings auch gleich nochmal auch unsere ganze Community mit einzubeziehen.
Sehr gerne.
Das ist ja das Gleiche zum Thema, du bist kein richtiger Mann, wenn du Vegetarier bist. Moment, halt. Ach so, nein, wenn du schwul bist, so rum ging der Spruch. Gibt's aber beides. Genauso wie, was ich auch schon leider live erleben musste, ja, die ist ja auch nur irgendwie lesbisch und braucht sich nicht wundern, dass sie halt keinen abkriegt, so wie die auftritt. Und die hat sich halt wohl dafür entschieden, weil sie halt einfach noch keinen richtigen gefunden hat. Wo ich mir einfach auch denke, so, bist du jetzt, also die Botschaft aussende Person, nicht eher derjenige, diejenige, die darüber frustriert ist, dass es vielleicht in deinem Leben, in deiner Wahrnehmung nicht so funktioniert hat oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall etwas von dieser Person dir erhofft hättest, was nicht erwidert worden ist und versuchst durch dieses Beispiel dir jetzt zu erklären, warum es nicht funktioniert hat?
Ein ähnliches Problem haben auch viele asexuelle und aromantische Leute, die dann erzählen, dass sie asexuell sind und es gibt ab und zu mal dann Leute, die davon überzeugt sind, dass nur daran liegen muss, dass sie noch nicht die richtige Person gefunden haben und dann auf sehr, sehr unangenehme Arten anfangen, mit der asexuellen Person zu flirten.
Ja, also ich meine, wenn wir gerade beim Schubladendenken und dieser Probleme sind, die hier sehr richtigerweise angesprochen sind, möchte ich gleich auch nochmal ganz krasse Themen mit ansprechen. Thema Fetisch, Thema CSD und Thema Drag. Wir werden das jetzt hier kurz abbinden, weil unsere Zeit auch leider dann demnächst um ist. Auch hier nochmal die Botschaft, nein, eine Person, die sich optisch in Transition befindet, eine Person als männlich gelesen mit Korbtop und Bund, eine Person in Lack und Leder, solange sie in der Öffentlichkeit entsprechend gekleidet ist. Also ich rede jetzt hier nicht von nackt. Oder auch eine Drag Queen oder eine Transvestit-Person, was übrigens zwei komplett verschiedene Themen sind. Also bitte Drag und Transvestin nicht in einen Haufen schmeißen.
Und das Transvestit ist, und Transgender nicht in einen Haufen.
Danke für den Hinweis, das ist genauso wichtig. Auch da gibt es keine Grundlage für, das jetzt irgendwo vorzuverurteilen. Man kann das persönlich schick finden oder nicht. Ich meine, viele stehen darauf, dass sie sich jetzt in der Sommerzeit eine Schlagsahnedose beim Edeka mitnehmen lassen und dann Erdbeeren und das dann abends als Vernaschen mit ihrem Partner, Partnerin spielen. Sollen sie doch machen. Warum muss ich dann allerdings andere dafür verurteilen, dass sie vielleicht aufs gleiche Geschlecht oder ein anderes Geschlecht oder auf eine andere Art Auslebung dieser Art leben? Wobei auch Fetisch und Drag übrigens nichts mit Sexualisierung per se zu tun haben, sondern vielmehr eine Auslebung einer Persönlichkeit ist oder einer persönlichen Identität.
Oder auch eine Kunstform im Fall von Drag.
Das ist richtig. Eine Kunstform, die sehr tief im Charakter verankert ist. Das ist eine, glaube ich, mit Besonderheiten, die man da mal auch mit erwähnen sollte.
Da bin ich tatsächlich zu wenig mit verschiedenen Drag Queens vertraut, um jetzt zu sagen, bei wie vielen es in erster Linie eine Kunstform und Vorliebe ist und bei wie vielen es tatsächlich ein Kern ihres inneren Wesens ist.
Also die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist, dass das durchaus wirklich auch ein Teil ist, den man mitbringt. Das ist etwas, das einem doch innerlich fast, doch, das ist innerlich verankert. Ich finde keinen Vergleich, weil es wird keinem Vergleich gerecht.
Okay.
Das ist nichts, was ich weder vergleichen würde mit, ich fühle mich nicht männlich als männliche Person, sondern weiblich. Das ist anders, aber es ist etwas, das aus dem Innen herauskommt. Das ist ähnlich wie, ich fühle mich Gott näher und zugewandt, bin eine gläubige Person als nicht gläubig. Das ist auch nicht der Vergleich, aber es ist etwas höchst Persönliches, das man damit verkörpern möchte und nicht irgendwie ein Faschingskostüm, das man sich einfach mal anzieht, weil es jetzt einfach lustig ist. Man sollte es vielleicht mal ausprobieren, wenn man sich damit auseinandersetzen will, aber die meisten Drag Queens, die ich bisher kennengelernt habe, die das auch wirklich leben und dementsprechend ja auch wirklich leben, weil sie es sind, das ist schon etwas mehr.
Okay.
Wo wir gerade allerdings bei den ganzen Vorurteilen und der Community waren, um hier auch nochmal den Rundumschlag präsentiert zu haben und danke auch hier nochmal für eure Unterstützung, möchten wir nochmal zum queeren Aktionsplan Bayern zurückkommen. Wir fordern ja in der Petition, dass es einen geben soll. Und hier auch nochmal der Hinweis, den gibt es noch nicht, Aber ihr unterschreibt ja auch nicht einfach mal pauschal für eine Waschmaschine. Genau das wollen wir nämlich verhindern, weil der Aktionsplan soll ja schließlich von der Community für die Community geschrieben werden. Dementsprechend gibt es da momentan auch einige Gespräche schon innerhalb der Community. Es wird eine Aktionsplankonferenz Anfang September geben, wo wir genau diese Punkte mit allem aufgreifen werden. Und da sind wir jetzt bei Gewalt und Sicherheit im Freistaat an der Stelle angekommen, dass es ja besonders wichtig ist, hier nicht nur Schulung und Aufklärung zu fordern. Es ist wichtig, dass wir unsere Organisationen mit einbinden. Es gibt zum Beispiel schon seit längerem, schon seit Jahren für häusliche Gewalt für Frauen, sogenannte Frauenhäuser oder entsprechende Hotlines. Es gibt Vereine, die sich daraus entwickelt haben, das ein bisschen weiter gestalten. In Nürnberg in den Breiten gibt es ja, glaube ich, auch noch Wildwasser, wenn ich mich recht entsinnen kann. Es gibt ja auch hier noch weitere Unterstützung, gerade vom Kreis Jugendring und dergleichen als zusätzliche Unterstützung. Was brauchen wir allerdings noch von staatlicher Seite? Da wären so Punkte beispielsweise auch, dass man Felspool mehr mit einbezieht, dass man Hotlines einrichtet, ähnlich wie sie jetzt Strong hat, aber personell teilweise einfach völlig überfordert ist mit der Arbeit, weil auch dort, für alle, die sich das nicht vorstellen können, sind das viele, die da machen das ehrenamtlich, wenn nicht eigentlich zu 90% unsere gesamte Arbeit im Freistaat ehrenamtlich abgestützt ist.
Der deutliche Großteil von allen Unterstützungsangeboten für queeren Menschen sind eigentlich meiner Erfahrung nach ehrenamtlich organisiert.
Ich meine, wir machen das im Fliederlich ja auch ehrenamtlich. Wir sind da die Beispiele.
Ihr werdet nicht dafür bezahlt.
Nein, ich muss meine Brötchen anders verdienen.
Also ich meine, das ist auch etwas, das sollte man an der Stelle auch einfach mal honorieren, dass sich hier Menschen einsetzen in ihrer Freizeit. Und meistens ist gerade die Arbeit fast schon anstrengender und belastender, wenn man sich damit in Gesprächen mental auch in andere Situationen, die emotional belastend sind, auseinandersetzen muss.
Und gleichzeitig kann man sagen, es gibt hier einen sehr großen Bedarf und kann durchaus eine landesweite Förderung für solche Stellen verlangen.
Also das sollte man auf jeden Fall tun. Und hier noch ein Beispiel, das uns besonders wichtig ist, dass ich auch mit in diese Sendung und diese Podcast noch mit reinnehmen sollte. Es gibt bei uns Straftaten, die im Bereich des Antisemitismus oder des Rassismus sofort beim Staatsschutz landen. Da sind wir auch wieder in der Thematik Rechtsextremismus und dergleichen. Ich möchte niemand hier einen Stempel aufdrücken, der sagt, dass man jetzt an dem Bild ankommt, Rechtsextreme sind automatisch queerfeindlich. Man kann es statistisch vielleicht beobachten, aber ich würde das jetzt gar nicht so fest anbinden. Schön wäre allerdings, und Bayern, ganz ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert. Niemand möchte dem Bayern das Konservative wegnehmen, weil auch es gibt viele Menschen, die konservativ queer leben wollen und können.
Ja.
Man sollte allerdings da auch Rechenschaft mit einbeziehen und entsprechend das offiziell endlich mal vorhalten, welche Straftaten hier ein Problem sind. Letzte Woche auch erst wieder selber erlebt, Cybermobbing oder beziehungsweise Social Media, Shitstorms oder wie hier vorhin auch Tiffany aus dem Nähkästchen in der kurzen Pause mal erzählt hat, immer wieder auf Arbeit wiederkehrende, unterschwellige Kommentare, nenne ich sie jetzt mal.
Oder mit dem falschen Geschlecht systematisch angesprochen zu werden oder wie du gesagt hast, auch die Kommentare, die sehr ein Eigenleben entwickeln können in einer Mobbingstruktur.
Diese sind tatsächlich oft mal durch Vorschriften oder durch unser Gesetz noch nicht so abgedeckt, dass man dort eine Handlungshandhabe hat. Wo man leider Gottes auch mal sagen muss, dass dann eine Polizistin dasteht, wenn man da eine Anzeige erstattet und dann erstmal innerlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ja scheiße, ich verstehe vielleicht, was das mit dieser Person innerlich macht, aber eigentlich können wir nichts tun. Und bei der Staatsanwaltschaft heißt es dann, wie häufig so gerne gelesen, aufgrund von mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt. Davon sollten wir langsam mal wegkommen und da entsprechend auch Strukturen schaffen, dass man hier demjenigen, derjenigen, ich sage dazu immer gerne beteiligten Person, weil es steht mir nicht zu, automatisch jemand in eine Täter-Opfer-Rolle zu stellen, das möchte ich auch gar nicht, mal aus Sicht der betroffenen Person, der beteiligten Person, auch auf Staatsebene sagen zu können, hör zu, hier ist eine Grenze überschritten worden.
Ich denke, das Ganze kann man auch relativ weit spinnen. In Deutschland ist ja mittlerweile eine Konversionstherapie verboten. Und
zum Glück, ja.
Dennoch ist es leider so, also Konversionstherapie ganz kurz, wenn man durch eine, in großen Anführungszeichen, Therapie dazu gebracht werden soll, dass man heterosexuell ist oder cisgender ist, was häufig mit sehr traumatischen Erfahrungen verbunden ist. Das ist zwar mittlerweile verboten, aber erst seit relativ kurzer Zeit, und Sachen, die dem sehr nahe kommen, werden durchaus von vielen Organisationen, auch zum Beispiel manchen kirchlichen Trägern, ich will hier jetzt unter keinen Umständen die gesamte Kirche unter Generalverdacht stellen, aber es kommt durchaus in vielen Kreisen noch vor, dass Versuche unternommen werden, hey, stell dich nicht so an, sei doch heterosexuell, oder dass einem ausgesprochen wird, welches Geschlecht man wirklich hat. Und das kann sehr nahe rankommen, wenn das systematisch passiert. Und auch hier sollte eine Sensibilisierung passieren.
Also das ist definitiv ein Problem, das wir auch noch angehen müssen. Wir könnten uns hier wahrscheinlich noch den ganzen Nachmittag nett unterhalten. Wir könnten wahrscheinlich auch dieses Studio mitnehmen und dann noch gemütlich irgendwo spazieren gehen, Montag aufhören und wären mit dem Thema immer noch nicht fertig.
Klingt doch eigentlich ganz gut.
Allerdings, auch wenn ich mich gerne mit euch wieder zusammensetze und wir vielleicht auch gerne auch zu einem anderen Format dazu auch nochmal was machen, müssen wir hier leider langsam einen Abschluss finden. Mhm. Dementsprechend möchte ich hier auch nochmal betonen, dass es nicht nur um die Metropolregion im Freistaat geht, sondern dass wir eben diese Beratungsangebote wie zum Beispiel ein Fliederlich e.V. oder Strong Community oder ein Sub e.V. in München oder dergleichen mehr auch in der Fläche brauchen. Es kann nicht sein, dass Jugendliche, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen und müssen, weil sie sich anders fühlen oder empfinden, oder auch Eltern, die vielleicht mit dem Coming-out ihrer Kinder lernen, umgehen zu müssen, und das vor allem, und das, oh, Überraschung, meistens tatsächlich auch versuchen und wollen, um mal weg von den immer nur drastischen Beispielen zu kommen, selber, wenn sie Hilfe suchen wollen, keine Möglichkeit haben.
Kann ich bestätigen, das Fliederlich ist tatsächlich auch mit überlaufen, weil sie Angebote in dieser Richtung haben und die Nachfrage halt um ein Vielfaches höher ist als das, was ehrenamtlich bereitgestellt werden kann.
Es kommen auch sehr viele Anfragen von Schulen, die wir einfach nicht abarbeiten können, weil wir eben durch die Ehrenamtlichen einfach nicht diese Kapazitäten haben.
Ja. Und damit, glaube ich, haben wir es gerade geschafft, relativ gut zu skizzieren, dass wir hier noch einen Riesenberg an Arbeit haben, den wir allerdings auch nur gemeinsam stemmen können, den wir auch gemeinsam angehen sollten, der auch gesellschaftlich wichtig und relevant ist, der allerdings auch durch einfache Mittel von jedem selbst mit vereinfacht und bewerkstelligt werden kann, indem man sich nochmal darauf zurückbesinnt, wo bin ich gerade so in meinem eigenen Setting, eher so in Schubladen unterwegs oder in Bildern unterwegs, die man vielleicht auch irgendwann mal nochmal neu überdenken sollte und in der Kommunikation miteinander auch einiges erreichen kann, wo man schon ganz, ganz viel gegenseitigen Respekt und Druck aus einer Situation rausnehmen kann.
Absolut.
Ich danke euch beiden, dass ihr heute vom Fliederlich e.V. mit dabei wart. Ich danke auch unserem Hitradio N1, die uns diese Plattform geboten haben für diesen Podcast, und verweise dementsprechend auch nochmal auf unsere Angebote in der Pride Week und hoffe, ganz, ganz viele beim CSD Nürnberg am 5.8. mitzusehen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Auf Wiederhören.
Vielfalt, der CSD-Podcast.